Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Wir haben jetzt hier auf dem Sofa Andrei Nikolaidis zu Gast mit dem Buch der römische Satz. Warum? Der ungarische Satz. So sieht das aus. Ist gerade erschienen im Verlag Woland und Quist. Für die, die den Autor nicht kennen, wovon man jetzt nicht unbedingt ausgehen kann, er ist nämlich ein montenegrinischer Autor. Andrei ist geboren in Sarajevo, aufgewachsen dort auch, ist dann aber mit seinen Eltern nach Montenegro gezogen. Im Laufe des Krieges, wenn ich es richtig nachgelesen habe. Er ist Essayist, politischer Autor und Schriftsteller. Seine Romane wurden in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt. Das ist sein dritter Roman, der im Woland und Quist Verlag erscheint. Der erste Roman, der dort erschien, heißt Der Sohn und der zweite Die Ankunft. Für beide Romane, also für den Sohn, bekam er den Literaturpreis der Europäischen Union und für diesen Roman, diesen aktuellen, bekam er den, ich glaube, immer noch wichtigsten Preis der Region des ehemaligen Jugoslawiens, nämlich den Mešas Selimovic-Preis, und zwar im letzten Jahr. Das Buch ist erschienen Ende 2016 in Sarajevo und liegt jetzt eben auf Deutsch vor. Noch zwei Worte zu Andrei Nikolaidis, für die, die ihn nicht kennen. Er ist auf dem, sagen wir mal, Balkan. Ich weiß gar nicht, ob man auf dem Balkan auch immer Balkan sagt oder Ex-Jugoslawien oder wie auch immer. Sehr, sehr bekannt, dort muss man ihn nicht vorstellen. Und zwar vor allem, natürlich auch wegen seiner Romane, aber auch, weil er ein sehr scharfer Kommentator und Analyst der politischen Szene der Region ist. Unter anderem hat er den, glaube ich, hierzulande sehr bekannten serbischen Regisseur Emir Kusturica mal sehr scharf kritisiert, unter anderem für dessen Nationalismus. Er ist ein großer Kritiker des serbischen Nationalismus, hat für Texte, für Kritiken, die er geschrieben hat in diese Richtung, sehr viel Anfeindung bekommen, Todesdrohungen bekommen. Allzu normal ist das nicht auf dem Balkan. Das war schon eine besonders heftige Zeit, glaube ich, auch für dich. Und er war politischer Berater eines Parlamentsabgeordneten in Montenegro, nämlich, wenn ich den Namen richtig ausspreche, Ranko Krivokapic. Ich hoffe, das ist alles richtig so. Also in seinen sehr jungen Jahren schon ein ziemlich bewegtes Leben. Ich glaube, politischer Berater ist er nicht mehr. Hast du den Job aufgegeben?
Dak, prije nego što odgovorim na ovo pitanje, da se zahvalim dobrim ljudima u publici koji su odvojili vrijeme da čuju šta mi imamo reći i da se zahvalim Tacu. Doista mi je čast biti ovdje sa vama.
Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und danke auch allen im Publikum, die gekommen sind, um mit uns hier die Zeit zu verbringen. Danke auch an die Taz.
Dakle, vidite, i mi sa Balkana imamo neke manire.
Wie Sie sehen können, auch wir vom Balkan haben gewisse Manieren.
Ne radim od 2012. kao politički savjetnik i računam da se više ni neću baviti tim, zahvaljujući tome što sad mogu malo bolje živjeti, zahvaljujući od pisanja, proze i onoga što me doista zanima da radim u životu.
Diese Arbeit als politischer Berater mache ich nicht mehr, und zwar schon seit 2012. Und ich werde in Zukunft höchstwahrscheinlich diese Arbeit auch nicht wieder aufnehmen, weil ich inzwischen einfach ganz gut leben kann von meinem Schreiben, das heißt von dem, was mich wirklich interessiert.
Ako mogu samo dodati, jer sam ponešto razumio od ovoga što ste govorili, dakle, nevolje koje sam ja imao zbog svojih tekstova, a doista jesu bile neuobičajene čak i za balkanske standarde.
Und ich möchte nur noch etwas hinzufügen, weil ich verstanden habe, was Sie gesagt haben über die Probleme, die ich hatte aufgrund meiner Texte. Ich habe tatsächlich Probleme gehabt, die auch für den Balkan ungewöhnlich waren.
Zapravo nisu bile izazvane mojim ideološkim stanovištem, jer ja dakako nisam jedini koji na Balkanu piše sa liberalnih i lijevih pozicija.
Diese Probleme waren nicht unbedingt hervorgerufen durch meine ideologischen Positionen, weil ich ja nicht der Einzige auf dem Balkan bin, der aus einer linken und einer liberalen Perspektive herausschreibt.
Probleme su se desili zbog stila koji koristim Ja naime u pisanju se oslanjam na pretjerivanje koje po mom sudu stvara komičan efekat.
Die Probleme sind entstanden aufgrund des Stils, den ich beim Schreiben habe. Und zwar ist es so, dass mein Stilmittel die Übertreibung ist und ich denke, dass durch Übertreibung ein komischer Effekt entstehen kann.
Ljudima koji su me tužili i onima koji su me prijetili smrću, to međutim uopšte nije bilo smiješno.
Aber die Leute, die mich dann bedroht haben oder die mich dann wirklich auch mit dem Tod bedroht haben und mich geklagt haben, sie fanden mein Schreiben alles andere als komisch.
Konkretno kada govorimo o Kusturici, njemu je naročito zasmetao sljedeći dio teksta koji sam pisao o njemu, gdje sam ja dakle rekao da je Kusturica bukvalno shvatio Žida kada je Žid dakle rekao kako je naša dužnost stati na stranu dželata, a ne žrtve.
Was Kusturica anbelangt, so hat sich an der folgenden Passage gestört. Also ich habe Kusturica sozusagen zitiert in der Übertreibung und ich habe gesagt, Kusturica hätte gesagt, er hätte den Juden beim Wort genommen, nämlich den Juden, der gesagt hat, wir müssen uns auf die Seite der Henker stellen und nicht auf die Seite der Opfer.
Dakle, u pitanju je bila variacija na Andre Žida, njemu to nije bilo. Nije bilo smiješno i to je završilo tako što je mene sud proglasio krivim jer sam o slavnom reditelju, sad citiram presudu, pisao sa ironijom i sarkazmom.
Die Rede war aber von André Gide, das ist aber das gleiche Wort, Jude Gide, und dann wurde ich eben geklagt aufgrund des Sarkasmus.
Budući da sam dakle na taj način saznao da su ironija i sarkazam kriminalizovani u Crnoj Gori, ja sam pisao tekst o tome da zapravo po pravosudnim standardima crnogorskim veći dio ili dobar dio evropske književnosti bi morao biti zabranjen u našoj zemlji.
Somit musste ich eben die Erfahrung machen, dass Ironie und Sarkasmus in Montenegro kriminalisiert sind, also unter Strafe gestellt werden. Und dann habe ich einen Text darüber geschrieben, dass man nach den montenegrinischen Standards, die also nunmehr etabliert sind, dass man ziemlich viel von literarischen Werken eigentlich verbieten müsste.
Cijela priča imala je happy end, jer je na kraju Ustavni sud presudio moju korist i zapravo Ustavni sud utvrdio da presuda po kojoj sam ja bio kriv nije bila ustavna.
Die ganze Geschichte hatte allerdings ein Happy End. Das Verfassungsgericht hat schließlich diese Anklage dann aufgehoben und für verfassungswidrig erklärt.
Dankeschön. Ja, es bleibt nicht aus auf dem Balkan. Irgendwie mag ich das Wort nicht, aber es gibt auch kein besseres. Ist tatsächlich so, dass man, bevor man über ein Buch redet, dann doch erstmal über Politik redet. Aber auch in diesem Buch bleibt natürlich die Politik nicht aus. Es sind vielleicht sogar ein Kennzeichen der modernen Literatur in dieser Region des Balkans, vor allem ehemaligen Jugoslawien, die sind eigentlich alle hochpolitisiert. Auch dieses Buch ist ein sehr politischer. Ja, es ist ein Roman. Ich weiß gar nicht so genau, ob man das so nennen kann. Es ist eine Geschichte, die in einem Satz erzählt wird. Also der Titel, der ungarische Satz, ist Programm. Es gibt tatsächlich keinen Punkt, auch wenn man beim Lesen nach 3-4 Seiten sich fragt, gab es hier gerade wirklich noch überhaupt gar keinen Punkt? Es gibt überhaupt keinen in dieser ganzen Geschichte. Es ist komplett durcherzählt. Man merkt es aber überhaupt nicht. Bevor wir jetzt tatsächlich über den Inhalt des Buches ein bisschen weiter sprechen werden, warum das so geschrieben ist, warum diese Geschichte erzählt wird, um es in zwei Sätzen zu sagen, es handelt von Joey. Joey ist ein Kriegsflüchtling, ist ein sehr talentierter Autor, ein Genie, der sich umbringt und dessen letzter Wille ist, dass sein Freund ein vermeintlich geheimes, nicht veröffentlichtes letztes Manuskript von Walter Benjamin aus Budapest heraus nach Wien schmuggelt zu einem Sammler. Und dieser Freund erzählt eben im Laufe dieser Zugfahrt die Geschichte von diesem Joey eben in einem Satz. um einen Eindruck zu kriegen, wie sich das Buch anhört, würde ich nämlich gerne die Übersetzerin Margit Jugo bitten, einen Teil vorzulesen. Ich habe es ihr vorher auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass es eine ziemlich tolle Arbeit ist, so ein Buch, was aus einem Satz besteht, zu schreiben sowieso, aber auch zu übersetzen. Das ist, glaube ich, alles andere als einfach. Und deswegen, Margit, vielleicht kommst du hier hoch und liest kurz ein Stück vor, damit das Publikum einen kleinen Eindruck von der Ästhetik bekommt.
So sah ich uns durch die Ulziner Saline spazieren, wo Joe mehrere Sommer bei der Salzernte geholfen hat, das weiße Kristall in Waggons geschaufelt hat, sah ich uns dort einen Tag, nachdem eine Delegation von Botschaftern aus der Europäischen Union die verlassenen Becken besichtigt hatte, spazieren. Sah ich ihn spotten. Keiner von ihnen habe einen Ton gesagt, weder als die Saline an einen Tycoon von Podgorica verkauft worden sei, noch als dieser sie zugrunde gerichtet, sie in ein weiteres Denkmal der Deindustrialisierung Ex-Jugoslawiens verwandelt habe, auch nicht als private Sicherheitskräfte auf die Arbeiter eingeschlagen hätten, die gegen ihre Entlassung protestierten, aber als sie in der Zeitung gelesen hätten, dass die hier lebende Flamingo- und Kranichpopulation bedroht sei, seien sie angerannt gekommen, hätten Alarm geschlagen nach den vielen Medienberichten über die armen Vögel, deren Flug nach Süden gefährdet sei. Denn wo würden sich die Vögel, sollte die Saline verschwinden, auf ihrer Flucht vor dem Winter ausruhen, bevor sie den Weg über das Mittelmeer antreten? Erinnerte ich mich, wie er die Saline als Szenografie eines Films beschrieb, der von Tarkowski nicht mehr gedreht werden konnte. Wie uns am Eingangstor ein Angestellter der Sicherheitsfirma empfing und uns, bevor wir irgendetwas sagten, den Weg zu den Flamingos wies. Bis zur alten Tankstelle, ungefähr 1 Kilometer, 1,5, dann rechts. Ihr könnt sie nicht verfehlen, sagte der Wächter. Wie wir an den Fabrikruinen vorbeikamen, deren Dächer längst unter der Last des unablässigen, kältebringenden Regens nachgegeben hatten. Auf die verrosteten Waggons stießen, die einst das Salz aus den Becken ins Lagerhaus befördert hatten. Wie Joe davon sprach, dass die Vergangenheit nur fest scheine, dass sie in der Berührung mit der Gegenwart einem dem Wasser ausgesetzten Metall ähnele, also roste, zerfalle und zerfressen werde. Wusste ich noch, wie in der Ferne über den wackligen, hohen Metallkonstruktionen, die nicht einmal mehr als Vogelscheuche taugten, ein Vogelschwarm kreiste und durch den Kanal, über den das Meerwasser in die Becken gepumpt worden war, Krebse zuckelten. Wusste ich noch, dass wir die verlassene Tankstelle erreichten, rechts einbogen und die Flamingos erblickten, mit deren Augen er, sagte er, gerne einmal sehen würde. Denn wenn ich die Welt endlich mit den Augen eines Vogels betrachten könnte, von Norden Richtung Süden, sehe ich den Stacheldraht und wie die wütenden Männer bewaffnet an der Grenze patrouillieren. Sehe ich in der Tiefe, wie Salzkörner die weißen Grabsteine blitzen. Sehe ich die rauchlosen Fabrikschlote, die von oben aussehen wie stumme Vulkanmünder. Sehe ich die Felder von Ulzin und die Salinebecken, die Berge Albaniens und wie sich die Buna dazwischen ihren Weg bahnt und in die Adria mündet. Und auch die Menschenkolonnen, die sich entgegen der Richtung bewegen, in welcher die Vögel Rettung suchen. Sehe ich die Zeltlager, die dem niedrigen Gras auf dem griechischen und türkischen Festland gleichen. Sehe ich, wie sich in Richtung dieser Lager zerbrechliche Boote durch die Wellen kämpfen und die Menge der Körper darauf, die so klein sind wie ein Funken Hoffnung. Und weit vor ihnen, dort ganz hinten, die Ruinen von Karthago, von denen der Regen das römische Salz immer noch nicht abgewaschen hat. So sagte er, zu Träumen neigend, in denen er flog. Der Wind, die Geschichte trug ihn wie Klees Engel in Benjamins 9. geschichtsphilosophischer These, einem kurzen und machtvollen Text, den er uns, einer Gruppe betrunkener Trottel, in seiner Klagepredigtmanier und mit einer Ernsthaftigkeit, mit der auch Jesus zu seinen Jüngern gesprochen haben musste, 1992 das erste Mal vorgetragen hat. Es könnte auch, zweifelte ich, denn es war lange her und ich bin jung gewesen, 93 gewesen sein. Und das letzte Mal, als er mir mitteilte, er würde nach Budapest reisen, wo er vorhabe, seinen letzten Text, sein Opus Magnum, zu beenden, was er auch getan hat, überzeugt davon, dass alles, was er geschrieben hatte, die Vorbereitung auf diesen Text gewesen ist, die Rekonstruktion, eigentlich die Fiktion von Benjamins verlorenem Manuskript. Und wieder rekonstruierte ich, oder fiktionalisierte ich, was seinem Beschluss vorangegangen war. Dachte ich noch einmal, wie Joe in Benjamins tragischem Ende sein eigenes Happy End gesehen hat.
Ja, vielleicht, wenn du schon da sitzt, die Frage an dich, wie schwierig war es und an was hast du dich orientiert bei der Übersetzung eines Buches, was aus einem Satz besteht?
Ja, das war schwierig, aber ich denke, jede literarische Übersetzung ist schwierig und eine Herausforderung für sich. Bei diesem Buch war es der erste Gedanke, der mir kam, es wird eine große Herausforderung, vor allem für meine Übersetzungssoftware, weil diese nämlich den Originaltext in Sätze einteilt als Übersetzungseinheiten. Und natürlich hat das Programm erstmal etwas gerattert. Ja, ich habe mich beim Übersetzen sehr stark auch an den Büchern von Thomas Bernhard orientiert, den auch der André Nikolaidis in seinem Stil nachahmt. Und das hat mir auch sehr weitergeholfen, einfach in diesen Sprachrhythmus hereinzufinden, habe mich dann eben mit seiner Literatur auch auseinandergesetzt im Vorfeld.
Dankeschön. Danke dir. Ja, das ist etwas ungewöhnlich vielleicht fürs Taz-Sofa, dass hier auch die Übersetzer sprechen dürfen, aber es ist tatsächlich so, dass die Arbeit der Übersetzer ja auch sehr oft wahnsinnig untergeht, aber jetzt tatsächlich zum Buch. André, die Geschichte von diesem Joey oder Joe, ist eine Flüchtlingsgeschichte, ist eine Kriegsgeschichte. Er ist ja selber tatsächlich ein Kriegsflüchtling. Sie beginnt zwar in Budapest, aber sie geht eben zurück bis nach Porbu, also der Ort, an dem Walter Benjamin sich das Leben genommen hat. Offensichtlich hast du ja diese Geschichte, die eine Geschichte der europäischen Fluchtbewegungen ist, nehme ich stark an, unter dem Eindruck der Flüchtlingsbewegung 2015 geschrieben. Wieso Walter Benjamin, also wieso suchst du dir diese beiden Punkte, Budapest und Benjamin, die beiden Bs werden sicherlich nicht sein?
Da, ovo je, mađarska rečenica je prije svega priča o izbjeglištvu. Ona je ujedno za mene iz moje perspektive i veoma lična priča.
Der ungarische Satz ist tatsächlich eine Geschichte, die in erster Linie von der Flucht handelt, Flucht vor dem Krieg. Und für mich ist das eine sehr persönliche Geschichte.
Zato što je izbjeglištvo ne samo moja lična sudbina, nego ujedno i sudbina moje porodice.
Denn die Flucht vor dem Krieg ist nicht nur meine eigene persönliche Geschichte, sondern es ist auch das Schicksal meiner Familie.
Moji, dakle, Nikolaidisi su pontijski Grci. Dakle, Grci sa obale Crnoga mora, koji su očito bježeći trebali preći dug put da bi preko Grčke, Albanije, potom Crne Gore stigli do Sarajeva gdje sam ja rođen.
Denn meine Vorfahren sind also Griechen von der Schwarzmeerküste, die einen langen Weg zurücklegen mussten, also sie waren gezwungen zu flüchten über Griechenland und Albanien und Montenegro und kamen schließlich nach Sarajevo. Das ist der Ort, also die Stadt, in der ich geboren wurde.
Da bih dakle 92. Ja bježao iz Sarajeva, upravo u pravcu suprotnom od onoga u kojem su moji preci bježali. Ja se dakle sad polako vraćam ka Crnom moru, do duše nisam stigao daleko, tek do Ulcinja. Što me na neki način čini sličnim Jagulji?
Ja, und schließlich kam es dann dazu, dass ich im Jahr 1992 selbst flüchten musste, und zwar in die umgekehrte Richtung. Ich bin zwar nicht ganz bis ans Schwarze Meer gekommen, sondern ich bin dann in Ulcin hängen geblieben. Aber auf jeden Fall macht mich das den Aalen ähnlich, die auch in die umgekehrte Richtung schwimmen.
Tako da je to stalno kretanje i nestalnost života prosto nešto na što sam ja naviknut i teško mi je i zamisliti drugačiju situaciju. Zato sam o tome pisao, jer prosto slijedim uput Danila Kiša, da bi čovjek trebao pisati samo o onim stvarima koje ima nešto zna. Ja, nažalost, ponešto znam o izbjeglištvu.
Und diese Bewegungen, auch diese Unbeständigkeit des Lebens, das ist etwas, woran ich mich inzwischen sehr gewöhnt habe, beziehungsweise man kann es auch umgekehrt sagen, es ist für mich sehr schwer, mir eine andere Situation vorzustellen. Und so folge ich beim Schreiben dem Ratschlag von Danilo Kisch, der gesagt hat, man sollte nur über etwas schreiben, wovon man auch etwas versteht. Und ich muss leider sagen, eben von Flucht verstehe ich einiges.
Joe, glavni junak, knjige je opsjednut životom Valcera Benjamina, koji je kao i Joe, kao što znamo, bio izbjeglica.
Und Joe, also mein Hauptprotagonist, ist besessen vom Leben Walter Benjamins, der ebenso wie er auch als Kriegsflüchtling also geendet hat.
Samo srce ove knjige je navodno izgubljeni rukopis Benjaminov.
Das Herzstück dieses Buches ist das angeblich verschollene Schriftstück von Walter Benjamin.
Dakle, Joe je talentovan pisac, ali on odustaje od vlastite književnosti. Ono što njega, jedina stvar koja njega u životu zanima jeste da uspije iznova napisati izgubljeni Benjaminov rukopis, dakle, baš onako kako bi ga Benjamin mogao napisati.
Joe ist also ein talentierter Schriftsteller, der aber auf das eigene literarische Schreiben verzichtet, weil er sich in den Kopf setzt, dieses Manuskript von Walter Benjamin neu zu schreiben. Also er möchte es so schreiben, wie Walter Benjamin es geschrieben hätte.
Što je dakako varijacija na čuvenu Borgesovu priču koja se zove Pierre Menard, pisac Don Quixote.
Das ist eine Variation auf eine Erzählung von Borges, also der Schriftsteller Don Quixote.
Stvar je u tome što mi sa sigurnošću danas ne znamo da li je zaista postojao taj navodno izgubljeni Benjaminov rukopis.
Die Sache ist aber die, wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, ob es dieses verschollene Manuskript von Walter Benjamin tatsächlich gegeben hat.
Kao što znamo, Benjamin je u Portbou, to je mali grad u Kataloniji, dakle u Španiji, izvršio samoubistvo kada je dobio vijest da Frankov režim neće dozvoliti njegovoj grupi da ode do Portugala, a onda iz Portugala otplovi u Ameriku gdje ga čeka Adorno.
Und was wir wissen ist, also eben, also Walter Benjamin hat in Portbou in Katalonien, also in Spanien, also den Freitod gewählt, nachdem er gehört hat, dass Franco seiner Gruppe nicht erlauben wird, weiterzureisen, also dann schließlich weiter in die USA zu reisen, wo dann später auch Adorno hätte dazu stoßen können.
Neki svjedoci su dali iskaz da je Benjamin viđen sa aktom tašnom u kojoj je nosio rukopis za koji je smatrao da je iznimno važan. Međutim, u policijskim zabilješkama sa mjesta samoubistva nema ni pomena o tom rukopisu.
Manche Zeugen wollen gesehen haben, dass Walter Benjamin mit einer Aktentasche unterwegs war, in der angeblich dieses wichtige Manuskript drinnen zu finden gewesen wäre, aber laut Polizeiaufzeichnungen dann von dem Tatort, da steht nichts drinnen von einem Manuskript.
Za mene najveći stepen identifikacije sa drugom osobom nije ni ljubav, ni pokušaj da se živi kao druga osoba, nego upravo to pokušaj da se piše kao druga osoba.
Für mich ist die höchste Stufe der Identifikation mit einer anderen Person ist es nicht die Liebe, es ist auch nicht der Versuch so zu leben wie diese andere Person, sondern es ist tatsächlich der Versuch, so zu schreiben wie ein anderer.
Zumindest ich habe mich beim Lesen gefragt, weil ja sehr oft Benjamins Messianismus auch erwähnt wird von diesem Joe, also auf den er, mit dem er sich beschäftigt hat. Und da gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass eben die messianische Hoffnung immer dann eigentlich am stärksten ist, wenn die Hoffnung am schwächsten ist, also der Wille, dass irgendetwas von außen passiert, um sozusagen ein rettender Moment ist. Hast du das auch, vielleicht überinterpretiere ich es jetzt, aber hast du auch Benjamin gewählt als Moment, weil eben die Ausweglosigkeit, das im Stich lassen der kompletten Politik im Falle von Walter Benjamin, den jetzt als einziger mal nennen, als Opfer des Faschismus, das Schicksal teilen natürlich teilten Millionen Menschen, aber hast du den Eindruck, dass die Situation heute, also die Kriegsflüchtlinge, die Flüchtlingsbewegung, auch von der Politik im Stich gelassen werden? Oder ist es eine Überinterpretation jetzt, warum du ausgerechnet Benjamin genommen hast?
Dijelom se u pravu, naravno.
Zum Teil haben Sie natürlich recht.
No, pravo govoreći, osnovni razlog zašto sam se bavio Benjaminom jeste činjenica da sam ja, kao i Joe, fasciniran njegovim tekstom.
Aber der eigentliche Grund, warum ich mich mit Walter Benjamin in diesem Roman beschäftigt habe, ist, weil ich ebenso wie Joe von seinen Texten fasziniert bin.
Preciznije njegovim povijesno-filozofskim tezama, još preciznije njegovom devetom povijesno-filozofskom tezom.
Genauer gesagt bin ich fasziniert von seinen historisch-philosophischen Thesen und, um es ganz präzise zu sagen, von seiner neunten philosophisch-historischen These.
Taj kratki tekst sam pročitao najmanje nekoliko stotina puta.
Diesen kurzen Text habe ich mindestens einige hunderte Male gelesen.
Što naravno ne znači da sam ga razumio.
Was aber nicht zu bedeuten hat, dass ich ihn verstanden hätte.
Ja, ispričavam se. Ja sam, moj pogled na svijet je prilično, kao što ste imali priliku čuti, tekstocentričan. Dakle, u središtu mog svijeta je tekst i Evropa je za mene prije svega tekst.
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist mein Blick auf die Welt ein textozentrischer Blick. Also für mich steht im Mittelpunkt der Welt steht der Text und im Mittelpunkt Europas steht ebenfalls der Text.
Ich kenne Bernhard nicht so gut, aber ich fand den Hinweis natürlich schon interessant, dass offensichtlich die Art, wie Sie schreiben, an ihm auch zumindest orientiert ist oder dass das einer Ihrer Vorbilder ist. Warum aber ausgerechnet jetzt die Geschichte über die Flüchtlingsbewegung, über diesen Kriegsflüchtling in einem Satz? Sie schreiben ja ansonsten ganz normale Romane, wo hunderte Punkte vorkommen.
Na kraju knjige je čak postoji i objašnjenje bukvalno zašto je dakle odabrana baš takva dugačka jedna mađarska rečenica.
Am Ende des Buches steht auch eine also explizite Erklärung, warum ich diese Form gewählt habe, warum es also eben dieser eine lange ungarische Satz ist.
Zato što sam smatrao da bi takva rečenica dodatno pojačala utisak melanholije koji sam želio postići ovim tekstom.
Ich habe mir gedacht, ein solcher Satz, also eine solche Form könnte das Gefühl der Melancholie noch zusätzlich verstärken und dieses Gefühl wollte ich vermitteln durch mein Schreiben.
Ali prije svega zbog ritma, jer je ritam vrlo važan za ovu knjigu.
Aber in erster Linie geht es eigentlich um den Rhythmus, denn der Rhythmus ist für dieses Buch sehr wichtig.
Ritam ove knjige oponaša ritam kretanja voza.
Der Rhythmus dieses Textes imitiert oder ist eine Nachahmung des Zugrhythmuses, also des Rhythmuses einer Zugfahrt.
Dakle, čovjek je u vozu koji iz Budimpešte ide ka Beču i razmišlja o svom mrtvom prijatelju.
Das heißt, es ist ein Mann, der eben von Budapest nach Wien fährt und über seinen toten Freund nachdenkt.
Dešavaju se ubrzanja i usporenja teksta.
Es kommt zu einer Beschleunigung und einer Verlangsamung des Textes.
Dakle, zareza je više ili manje.
Das heißt, es gibt mal mehr Beistriche, mal weniger.
I onda kada voz napokon stigne u Beč, to je naravno tačka.
Und dann, als der Zug dann endlich einmal in Wien einfährt, dann kommt der Punkt.
Ja držim do ritma u proznom tekstu.
In Prosatexten ist mir der Rhythmus wichtig.
Vielleicht einmal rausgreifend eine Stelle, um diesen Joe zu verstehen oder auch nicht, vielleicht auch Sie zu verstehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde, Seite 15. Joe, also es ist ja ein bisschen fast geschrieben, würde ich sagen, mich erinnert das zumindest an sowas wie eine Écriture-Automatik. Also es hat so ein fast surreales Schreiben. Es folgt nicht wirklich einer Chronologie. Immer wieder schießen eben auch Ideen rein, Theorien, Versatzstücke kommen vor. Und es gibt einmal eine Stelle, wo Joe sich über den Dialog aufregt. Also er hat das Gefühl, alles muss Dialog sein, aber der Dialog ist genau das Problem, der eben kein Problem löst in dieser Welt. Vielleicht erklären Sie diese Stelle, was damit gemeint ist, mit der Kritik am Dialog. Ein so wichtiges Wort in unserem Zeitalter.
Ja sam privatno sklon dialogu, ja sam.
Als Privatperson neige ich durchaus zum Dialog.
Ali Joe je lik koji je koncipiran tako da kod njega dijalogu nema mjesta, on je čovjek monologa.
Aber Joe ist als Figur so konzipiert, dass für ihn der Dialog keinen Platz hat. Also er ist ein Mann des Monologs.
On je čovjek iznimnog talenta, ali iznimnih problema.
Also er ist ein Mann mit einem außerordentlichen Talent, aber auch mit außerordentlichen Problemen.
Njegova je teza da savremeni čovjek mnogo priča, a malo sluša i još manje čita.
Seine These ist, der moderne Mensch redet viel, aber er hört weniger zu und liest noch weniger.
U biti ono što osjećamo kod Joa jeste čežnja za prosvjetiteljstvom koje ga na Balkanu hronično nedostaje.
Was wir bei Joe fühlen, ist seine Sehnsucht nach Aufklärung, nach Bildung, und das ist etwas, das auf dem Balkan leider fehlt.
Zato što je paradoks postjugoslovenskih država u tome što je upravo period socijalizma Titovog od 45. do 89. godine, koji većina drugih nacija koje su živjele pod komunizmom smatraju mračnim periodom, bio zapravo jedini prosvjetiteljski period u istoriji tih naroda.
Das Paradoxe an der Situation der postjugoslawischen Staaten ist folgendes. Diese Periode des Sozialismus unter Tito, also von 1945 bis 1989, wird seitens anderer Nationen, die ebenfalls in einem kommunistischen Regime gelebt haben, wird als eine finstere Periode wahrgenommen. Aber für Jugoslawien muss man sagen, dass das die einzige aufklärerische Periode war, die diese Völker jemals gekannt haben.
Ono što se desilo nakon toga, neki ljudi zovu padom u barbarstvo.
Das, was danach folgte, bezeichnen manche Menschen als einen Rückfall in die Barbarei.
Mislim naravno na jugoslovenske ratove 90-ih sa užasnim žrtvama.
Also ich meine damit die jugoslawischen Kriege der 90er Jahre, wo es fürchterliche Opfer zu beklagen gibt.
Ali stvar je u tome da to nije bio pad.
Aber wichtig ist zu sagen, das war kein Rückfall, also es war kein Fall.
To je bio dobrovoljni, radosni skok u barbarstvo.
Sondern es war ein freiwilliger, freudiger Sprung in die Barbarei.
Wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Ich würde tatsächlich gerne noch mal eine Art politische Einschätzung haben, nämlich weil das Buch ja nun mal von der eine Flüchtlingsgeschichte behandelt und viele Flüchtlingsgeschichten behandeln. Es heißt ja, dass in der Zeit, als die Flüchtlingsbewegung aus Syrien über den Balkan wanderte, wo wir wahrscheinlich alle noch diese wahnsinnigen, fast schön zu nennenden Bilder im Kopf haben, die von der Luft aufgenommen worden sind und die Schlange, die sich durch den Balkan, die einfach vorwärts geht. Es hieß, oder es gab sehr viele Berichte, auch in den Medien im ehemaligen Jugoslawien, dass die Flüchtlinge dort sehr gut aufgenommen worden seien, dass man sich gekümmert habe. Eben, man sah weinende ältere Frauen am Rande, die Wasser brachten und so weiter. Es hieß, dass da eben die Wunden der eigenen Erfahrung, der eigenen Flüchtlingserfahrung der 90er Jahre auf dem Balkan noch so stark sind, dass sozusagen anders als in Ungarn die ehemaligen jugoslawischen Nachbarn diese Flüchtlinge ja zumindest etwas menschlicher behandelt haben als am Keleti-Bahnhof in Ungarn. Stimmt das eigentlich? Ist das auch deine Beobachtung oder war das eine Erzählung, die vielleicht von den eigentlichen Problemen ablenken wollte?
To jeste istina.
Das stimmt schon, das entspricht der Wahrheit.
Dakle, ovo vam govorim kao neko ko nije građanin Europske unije, neko ko vam se obraća sa periferije.
Also ich sage das zu Ihnen als jemand, der kein EU-Staatsbürger ist, also jemand, der von der Peripherie kommt.
Ako se sjetimo genijalne Kavafijeve pjesme Iščekujući varvare, Kavafis, Konstantin Kavafis.
Wenn wir an das Lied denken von Konstantin Kavafis, wir erwarten die Barbaren.
Ona je ispjevana iz pozicije bilo Atinjanina, bilo Rimljanina, bilo u savremenom čitanju današnjeg Evropljanina.
Also dieses Lied ist so zu sehen aus einer Perspektive eines Atheners oder eines Römers oder auch aus eines heutigen Europäers heraus.
Ta pjesma završava ovako. Neki ljudi dođoše sa granice, kažu da varvara nema više.
Und dieses Lied endet mit den folgenden Worten: manche Leute kamen von der Grenze und sagten, es gäbe keine Flüchtlinge mehr. Entschuldigung, es gäbe keine Barbaren mehr.
Bez varvara sada šta će biti s nama?
Ohne die Barbaren, was soll jetzt aus uns werden?
Ti ljudi ipak bjehu neko rješenje.
Denn diese Leute waren doch so etwas wie eine Lösung.
Dakle, moja perspektiva je upravo suprotna. Ja vam se obraćam kao varvarin.
Also meine Perspektive ist sozusagen eine gegensätzliche. Ich spreche eigentlich selbst wie ein Barbare.
Ja duboko vjerujem da koncept bilo tvrđave Europe, bilo tvrđave Sjedinjenih Američkih Država, bilo tvrđave Crne Gore jednostavno nije moguće, nije održiv.
Ich bin davon überzeugt, dass ein Konzept einer Festung Europa oder auch einer Festung USA oder einer Festung Montenegro nicht möglich ist und nicht nachhaltig ist.
Svaka tvrđava, bez obzira na visinu i čvrstoću njenih zidova, ima samo jednu sudbinu.
Jede Festung, ganz gleich wie hoch oder wie dick ihre Mauern sind, kann sich nur auf ein einziges Schicksal gefasst machen.
Ti zidovi će na kraju pasti.
Also diese Wände werden schlussendlich fallen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, André Nikolaidis. Vielen, vielen Dank für die tolle Übersetzung. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. André Nikolaidis, der ungarische Satz. Ich glaube, man kann es da vorne käuflich erwerben. Wenn nicht, dann im Buchhandel. Und der Autor ist sicherlich auch noch ein paar Minuten da, wenn Sie noch Fragen haben. Aber dann da vorne, weil wir machen hier nämlich gleich weiter. Vielen, vielen Dank.